Wenn sie zu den Reichsten gehören, dann haben sie es nicht nötig, dass der Staat funktioniert. Aber für alle normalen Menschen, die zur Arbeit gehen, ihre Kinder in die Schule schicken, ihre Eltern möglicherweise pflegen müssen, die sind darauf angewiesen, dass der Staat funktioniert.
Thorsten Rudolf, Bundestagsabgeordneter der SPD. Eines seiner Hauptthemen: Finanzen.
Wir müssen, das haben wir ja in unserem Wahlprogramm gesagt, die oberen 1% der Einkommen und Vermögen stärker belasten, damit wir 95% entlasten können.
Ich wollte vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wissen, wofür steht Thorsten Rudolf?
Dann hätte man im Haushalt 24 nicht die Probleme gehabt und hätte auch im Haushalt 25 nicht die Probleme gehabt, dann hätte die Koalition sehr wahrscheinlich bis zum Ende gehalten.
Im Wahlkreis 199, zu dem Koblenz und große Teile der umliegenden Landkreise gehören, verlor Rudolf 2021 den Kampf um das Direktmandat. Allerdings denkbar knapp. Über die Landesliste zog er dennoch ins Parlament ein. In diesem zweiteiligen Podcast interviewe ich deshalb die beiden Politiker, die zuletzt für Koblenz in Berlin saßen und die auch jetzt wieder um das Mandat ringen. Das ist Teil 2, die Thorsten-Rudolf-Bilanz. Wir haben dieses Interview geführt am 9. Januar 2025 in Koblenz. Mein Name ist Finn Holitzka und jetzt geht's los. Heute bei mir im Studio ist der SPD-Bundestagsabgeordnete, Haushaltspolitiker Thorsten Rudolf. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Schönen guten Tag.
Herr Rudolf, wir wollen heute über Ihre Bilanz im Bundestag sprechen. Es war Ihre erste Legislaturperiode als Abgeordneter für den Wahlkreis 199 für Koblenz. Sie sind über die Landesliste damals eingezogen, bewerben sich jetzt wieder. Da kommen wir heute drauf zu sprechen. Ist man als Abgeordneter einer am Ende gescheiterten Koalition auch ein bisschen selbst mitgescheitert? Würden Sie meiner Diagnose da zustimmen?
Na, ich hätte es auf jeden Fall lieber gehabt, wenn die Koalition gehalten hätte und wir noch einige Dinge hätten umsetzen können. Ob man persönlich gescheitert ist deswegen, das würde ich nicht so sehen. Aber wir sind in Deutschland stabile Koalitionen gewöhnt in der Geschichte. Es war jetzt die erste Dreierkoalition über die politischen Lager hinweg. Extrem schwierig, was ja auch, glaube ich, jeder in diesem Land gemerkt hat. Dass sie am Ende dann gescheitert ist, lag insbesondere an einer Partei. Und ich bedauere das. Ich hätte sie gerne bis zum Ende fortgeführt. Aber jetzt darf der Wähler entscheiden und das ist gut so.
In diese Details dieser Koalition und auch in die Details Ihrer Arbeit als Abgeordneter wollen wir gleich in diesem Podcast eingehen. Bevor wir das machen, möchte ich gerne mit Ihnen eine kleine Schnellfragerunde spielen. Das sind 12 Fragen, die die politische Großwetterlage abbilden, damit die Hörerinnen und Hörer Sie als Politiker ein bisschen besser kennenlernen können. Sind Sie dafür bereit?
Sehr gerne.
Erstens, Schuldenbremse behalten oder Schuldenbremse abschaffen?
Auf gar keinen Fall abschaffen, aber reformieren. Wir brauchen eine Investitionsklausel in dieser Schuldenbremse, damit die dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen möglich werden.
Zweitens, Grenzkontrollen verschärfen oder abschaffen?
Bis das gemeinsame europäische Asylsystem tatsächlich in Kraft gesetzt ist, würde ich sie jetzt erstmal beibehalten. Also jetzt nicht abschaffen, tendenziell, und dann, wenn das die Frage der illegalen Migration dann hoffentlich weitgehend gelöst ist, dann kann man sie hoffentlich auch wieder abschaffen und dann kann man hoffentlich auch wieder in einem gemeinsamen europäischen Raum mit offenen Grenzen sich bewegen zwischen den Ländern und braucht diese Maßnahmen nicht mehr.
Drittens, die Pandemie aufarbeiten oder nach vorne blicken?
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin immer dafür, dass man Prozesse evaluiert und sich anschaut, was hat man gut gemacht, was hat man weniger gut gemacht, damit man es beim nächsten Mal in einer vergleichbaren Lage besser macht und besser vorbereitet ist und auch nicht unter diesem Druck reagieren muss und agieren muss. Insofern, ja, man sollte das aufarbeiten, aber jetzt nicht mit dem Fokus auf die politische Auseinandersetzung und sich da aufgeregt die Köpfe drüber einzuschlagen, sondern nüchtern zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Das wäre mein Punkt. Und ansonsten haben wir auch andere Themen im Land, die viel Aufmerksamkeit verdienen.
Vierte Frage. Mehr Investitionen in erneuerbare Energien oder in Katastrophenschutz?
Das ist ja genau so ein Punkt. Also wir brauchen beides. Wir haben gesehen, dass wir in Deutschland, was unsere kritische Infrastruktur geht, anfällig sind. Und das müssen wir ändern. Und wir werden in den Zivil- und Katastrophenschutz investieren müssen in den nächsten Jahren. Wir müssen aber auch in den Ausbau der erneuerbaren Energien und unserer Energienetze investieren. Einfach damit wir günstige und saubere Energie haben werden. Das ist auch eine Frage unserer Wettbewerbsfähigkeit, damit wir ein reiches, wohlhabendes, weltweit führendes Industrieland bleiben. Und insofern, wir brauchen die Investitionen unter anderem in diese beiden Bereiche, dringend.
Fünftens, Schwangerschaftsabbrüche legalisieren oder weiter kriminalisieren?
Da bin ich dafür, dass man es in den ersten 12 Wochen tatsächlich nicht mehr kriminalisiert. Finde das einen guten Ansatz im Einklang mit den entsprechenden Kommissionsempfehlungen.
Sechste Frage, Bergfest. Wehrpflicht wieder einführen oder noch abwarten?
Wir werden die wieder einführen müssen. Da gibt es ja ein Modell, was Boris Pistorius vorgelegt hat, in einem erstmal, wie soll ich das sagen, sehr vorsichtigen Modus. Das Problem ist, wir können eine Wehrpflicht nicht aus dem Boden stampfen. Da sind die Strukturen gar nicht für da. Wir haben keine Kreiswehrersatzämter, wir haben nicht die Kasernen, wir haben nicht die Ausbilder. Das kostet viele Milliarden und das braucht einfach einige Jahre, bis man wieder überhaupt eine Wehrpflicht einführen könnte. Wir müssen trotzdem jetzt damit anfangen, weil das Problem Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, betrifft natürlich auch die Bundeswehr. Und wenn wir einen gewissen Stand an Bundeswehrsoldaten, wir haben momentan 203.000 im Plan, die wir nicht erfüllen, wir sind bei knapp über 180.000. Und wenn wir das möglicherweise sogar noch ausbauen wollen in Anbetracht der Bedrohung aus dem Osten, dann werden wir nicht drum herum kommen, dass wir wieder eine Form der Wehrpflicht einführen. Insofern ist der Weg, den Pistorius vorgeschlagen hat, glaube ich, der richtige.
Zweite Hälfte der 12 Schnellfragerunde Fragen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Tempo rein, auch wenn die Fragen, ich weiß es, nicht gerade trivial sind. Siebtens, Migrationspolitik, Realo oder Idealist?
Realo. Ich glaube, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, waren notwendig. Nichtsdestoweniger müssen wir, glaube ich, immer aufpassen, dass wir Migrationspolitik ohne Ressentiment betreiben und dass wir immer auch Humanität wahren und zu den Grundprinzipien und Grundentscheidungen und Grundwerten unseres Grundgesetzes stehen.
Achtens, Zusammenarbeit mit dem BSW ausschließen oder nicht?
Ja, ausschließen, also gerade auf Bundesebene völlig unvorstellbar.
Neuntens, das Bundesverfassungsgericht sollte ein AfD-Verbot prüfen, ja oder nein?
Ja, wobei es gibt momentan ja 2 Anträge im Deutschen Bundestag, ich glaube, die sind verfrüht. Wir müssen jetzt abwarten, was bei der neuen Studie vom Bundesamt für Verfassungsschutz rauskommt. Wenn da eine Einschätzung rauskommen sollte, gesichert rechtsextrem, kann da nochmal mit anderen Maßnahmen gesammelt werden, Informationen. Und wenn dann die Einschätzung der Experten ist, die Voraussetzungen, die das Grundgesetz macht, gibt, die sind sehr hoch, die sind aber erfüllt, dann bin ich auf jeden Fall dabei und dann würde ich auch jeden Antrag auf eine entsprechende Prüfung unterstützen.
Fast geschafft jetzt. Zehntens, Spitzensteuersatz, rauf oder runter?
Na, wir müssen, das haben wir ja in unserem Wahlprogramm gesagt, die oberen 1% der Einkommen und Vermögen stärker belasten, damit wir 95% entlasten können. Insofern, ich halte das für eine sinnvolle Sache, dass wir die arbeitende Mitte entlasten.
Elftens, Vermögenssteuer einführen oder Mehrwertsteuer erhöhen?
Mehrwertsteuer erhöhen trifft immer überproportional die Geringverdiener und die Leute mit wenig Geld, weil die einen höheren Anteil ihres Einkommens in den Konsum stecken müssen. Insofern bin ich kein großer Freund von Mehrwertsteuererhöhungen. Vermögenssteuer ist eine Ländersteuer, das heißt, die kommt den Bundesländern zugute. Das heißt, da bin ich als Bundespolitiker erstmal relativ leidenschaftslos, weil es für den Bundeshaushalt, also das, was ich im Haushaltsausschuss mache, erstmal gar keine Folgen hat. Ich halte es aber für sinnvoll, dass wir, was die Vermögen angeht, ob das über Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Vermögenssteuer dann passiert, dass wir die stärker heranziehen zur Finanzierung unseres Gemeinwesens. Wir liegen da unter den sozialistischen Ländern wie der Schweiz, der USA oder Großbritannien und das muss nicht sein.
Ja, also die Anführungszeichen, die konnte man jetzt nicht sehen, aber die hat man gehört, denke ich. Zwölftens und letztens, Minderheitsregierung oder Dreierbündnis?
Dreierbündnis. Das Land ist an Stabilität gewohnt und ich glaube, das ist auch richtig und gut so. Und wir sollten auch versuchen, wenn es nicht anders geht, dann eben in einem Dreierbündnis eine stabile Regierung hinzukriegen. Insofern, ich bin kein Freund von Minderheitsregierungen.
Dankeschön, Herr Rudolph. 12 Fragen geschafft. Das war mal ein kleiner Parforce-Ritt durch die politische Landschaft. Sie haben auf die Frage Pandemie aufarbeiten oder nach vorne blicken relativ entschieden gesagt, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Jetzt kam gerade ganz neu eine Infratest-DiMAP-Umfrage, die gefunden hat, dass das zwischen Parteianhängern sehr stark wechselt, ob man das befürwortet. Und auffällig war, 63% der SPD-Anhänger und 65% der CDU-Anhänger sagen, Pandemieaufarbeitung muss jetzt nicht sein. Woran liegt das, dass ausgerechnet von den beiden ehemaligen großen Volksparteien da eine solche Richtung in der Anhängerschaft vorherrscht?
Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich glaube, dass die Pandemie, wie wir die hier in Deutschland gemeistert haben, im Großen und Ganzen, bei allen Schwierigkeiten, die wir hatten, bei allen Emotionalitäten, die damit auch verbunden waren, aber dass wir das im Großen und Ganzen ordentlich hingekriegt haben. Wir haben auch im internationalen Vergleich relativ wenig Tote gehabt, viel weniger als andere auf die Bevölkerung hochgerechnet. Und wir haben das in einem demokratischen, teilweise aufgeheizten Diskurs, aber wir haben uns darüber verständigen können, wie wir es machen. Und ich glaube, dass auch viele Menschen den Eindruck haben, dass es insgesamt dafür, dass es eben sozusagen kein Muster dafür gab, wie man damit umgeht, ganz ordentlich gelaufen ist.
Kommen wir mal zu Ihren Steckenpferden. Sie sind Haushaltspolitiker. Manche sagen ja, der Haushaltsausschuss, das sei sowas wie der Königsausschuss, auch wenn das Wort in der Demokratie natürlich irgendwie nicht so passt, aber der hat eine übergeordnete Wichtigkeit, da wird das Geld verteilt. Sie waren außerdem im Gremium Sondervermögen der Bundeswehr, Sie haben es gerade schon angesprochen, haben ja auch als Koblenzer einen besonderen Kontakt zur Bundeswehr, so möchte ich es mal nennen. Sie sind im Grunde genommen im Zentrum der Polikrise. Corona hatten wir, dann kam der Krieg. Über allem und parallel ist diese Klimakrise und irgendwie ist die Frage, wie kriegt man das alles bewältigt, mit welchem Geld überhaupt und kann man sich das leisten? Das hat sich alles sozusagen auch in dieser Regierungszeit wiedergespiegelt und die zwei Problematiken, die aus meiner Sicht diese Regierung, diese Koalition am Ende gesprengt haben, waren im Grunde genommen haushalterische Themen, so sehe ich es. Also wir haben einmal die nachträgliche Umwidmung von 60 Milliarden aus der Corona-Pandemie, die dann zu einem Klimafonds sozusagen umgemünzt wurden. Das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt und wir haben letzten Endes, das haben die meisten ja noch gut in Erinnerung, diese Uneinigkeit über die Schuldenbremse, die anscheinend unüberwindbar war. Das sind zwei Themen, die sozusagen auch genau in ihr Fachgebiet fallen. Fangen wir mal vorne an, also auch chronologisch mit der Umwidmung von 60 Milliarden. Heute steht fest, das war verfassungswidrig, dieses Geld, was zur Corona-Bekämpfung eingeplant war, dann so gesehen nicht mehr gebraucht wurde, einfach in den Klimafonds zu stecken. Wie konnte es zu so einem politischen Super-GAU kommen, dass man als Regierung auf einmal ein 60-Milliarden-Loch hat, weil man gegen die Verfassung verstoßen hat?
Na, diesen Weg, den man damals gegangen ist, dass man die Mittel, die man für die Corona-Maßnahmen beschlossen hat, dann, wenn man sie dafür nicht braucht, auch für die Investitionen im KTF, im Klima- und Transformationsfonds nutzen kann. Es gab ja schon eine Begründung, das war nur in mittelbarer Zusammenhang eben, dass man gesagt hat, naja, wir sehen ja, unsere Wirtschaft ist immer noch nicht erholt von Corona. Und wir müssen jetzt gerade Investitionen tätigen in die Klimawende, in günstige Energie, um damit auch unsere Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen und dass sie sich von diesen Corona-Folgen erholt. Jetzt hat das Verfassungsgericht gesagt, es ist kein unmittelbarer Sachzusammenhang mehr mit den ursprünglichen Maßnahmen. Das heißt, diese Begründung ist nicht eng genug an der Sache dran. Das hat ja nicht nur der Bund gemacht, das haben auch fast alle Bundesländer so gemacht, auch alle CDU-geführten Bundesländer so gemacht. Ist jetzt nicht so, dass das eine exklusive Idee der Bundesregierung gewesen wäre, sondern dass man diese ursprünglich für Corona vorgesehenen Mittel dann für andere Dinge verwendet hat. Wie gesagt, haben auch viele Bundesländer so gemacht.
Aber bei der Bundesregierung ist natürlich naturgemäß das Loch viel größer, was entsteht.
Da ist das Loch, ja, die Einnahmen sind ja auch viel größer, aber sozusagen der Unterschied war, in den Bundesländern hat die Opposition nicht geklagt, ne? Das hat die CDU hier gemacht. Also das ist aber die Erklärung dafür. Also das war eigentlich eine etablierte Praxis, wie man mit dieser Schuldenbremse umgeht. Jeder der Verfassungsorgan hat das Recht zu klagen. Insofern, wenn das Verfassungsgericht entscheidet, und jetzt wissen wir sehr genau, wie die Schuldenbremse an der Stelle auszulegen ist.
Aber was war sozusagen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Analyse das Problem? War es ein Formulierungsfehler? Hätte man diese Begründung besser fassen müssen? Oder war es in Anführungszeichen Pech, weil dann eben die böse CDU kam und geklagt hat?
Es ist nicht die böse CDU an der Stelle, sondern wie gesagt, es war die Praxis, die auch viele Bundesländer gemacht haben, und die rechtliche Einschätzung, man hat das ja nicht ohne rechtliche Einschätzung gemacht, die rechtliche Einschätzung vieler Experten war, das geht so, das ist in Ordnung so, wenn man diesen Zusammenhang hat und das entsprechend begründet. Das Verfassungsgericht hat dann gesagt, nee, so ein mittelbarer Zusammenhang geht nicht, sondern sie brauchen einen unmittelbaren Sachzusammenhang, und haben im Übrigen noch diese Jährigkeit und Jährlichkeit, das waren damals in diesen Entscheidungen, und hat an vielen Stellen diese Schuldenbremse sehr eng ausgelegt, viel enger als das in der Politik über alle Lager hinweg in den letzten Jahren gehandhabt wurde. Und insofern, wenn man es dann prüfen lässt vor dem Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht entscheidet, dann ist das so, dann ist das Recht, und dann muss man das akzeptieren und dann muss man mit diesen Beschränkungen für die Zukunft umgehen. Aber es war jetzt nicht so, dass man sich da einen Trick überlegt hatte und gesagt, haha, vielleicht können wir damit durch, sondern es war eine etablierte Praxis, die in Deutschland von Bund und Ländern ausgeübt wurde, die auch von vielen Rechtsexperten für verfassungsgemäß gehalten wurde. Das Verfassungsgericht hat dann am Ende anders entschieden.
War das auch im Rückblick der erste ganz große Knick dieser Regierung, die ja mit total viel Rückenwind gestartet ist als Zukunftskoalition, als Fortschrittskoalition, als Cannabiskoalition? Also da war ein sehr guter Leumund gefühlt. Aus meiner Sicht war das der erste richtige Downer.
Ne, ich glaube, das war der entscheidende Punkt tatsächlich. Das war ja eine Situation, im Januar waren dann die Bauernproteste, das war eine Zeit, wo wir insgesamt auch extrem viel Geld für die Ukraine-Hilfen, also sowohl für die Flüchtlinge, die hier kamen, als auch für die Hilfen an die Ukraine, für die Waffenhilfen ausgegeben haben. Und rückblickend ist man immer schlauer, aber rückblickend würde ich schon sagen, das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo man die Frage, wie geht man eigentlich jetzt mit der Schuldenbremse um, mit den notwendigen Investitionen, die wir tätigen müssen, mit der Hilfe an die Ukraine und mit anderen Dingen im Haushalt, die auch zwingend notwendig sind, weil sie rechtlich geboten sind. Wie finanzieren wir das eigentlich? Und da hätte man die Frage abschließend entscheiden müssen. Das ist dann nicht in der Form passiert, sodass dann eigentlich im Jahr 2024 die ganze Diskussion beim Haushalt 25 dann nochmal von vorne losging, weil die FDP dann ja schon relativ früh entschieden hatte anscheinend, dass sie es platzen lassen wollte.
Dass es da einen gewissen Plan auf jeden Fall gab, der auch hinlänglich besprochen wurde. Wir gehen da gleich noch ein bisschen weiter ein. Das ist ja, wie gesagt, Ihr Hauptthema, Finanzierung, Investitionen ist, glaube ich, so ein Lieblingswort, habe ich so rausgehört. Schuldenquote ist was, was Sie gerne ins Feld führen. Ich habe mir mal alle Reden, die Sie gehalten haben in dieser Legislaturperiode, angehört und versucht, einen Zusammenschnitt zu machen, der einigermaßen abbildet, wie denn der Abgeordnete Thorsten Rudolph für den Wahlkreis Koblenz im Bundestag so auftritt, was so der Rudolph-Sound im Bundestag ist. Da möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam und mit allen Hörerinnen und Hörern mal reinhören.
Das Schöne an ersten Reden ist ja nicht, man wird mit warmem Applaus empfangen, man wird während der Rede nicht unterbrochen, und das Präsidium ist sehr großzügig mit der Redezeit. Von diesem Recht wird jetzt Gebrauch machen der Kollege Dr. Thorsten Rudolph, SPD-Fraktion, für seine erste Rede.
Was sich da zusammenbraut, sieht aus wie der perfekte Sturm. Von Corona über den Krieg, über die Inflation, hohe Inflation, abnehmendes Wachstum, soziale Härten. Unsere Botschaft an alle BürgerInnen dieses Landes: You'll never walk alone. Diejenigen, die es am nötigsten brauchen, sollen am meisten bekommen. Die es nicht ganz so nötig haben, bekommen etwas, und die viel verdienen, bekommen nichts. Vor einem Jahr haben wir noch hier an dieser Stelle über einen heißen Herbst gesprochen, über einen Wutwinter, über eine Inflationswelle, über eine tiefe Rezession. Nichts davon ist passiert, nichts. Da hetzen die vereinigten Populisten dieses Landes gegen die Entwicklungshilfe im Allgemeinen und gegen Radwege in Peru im Speziellen. Was für ein Quatsch! Das einzige große Industrieland ohne Schuldenproblem. Die absolute Zahl sagt gar nichts. Die Wahrheit ist, die deutsche Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zum Einkommen, auf inzwischen 64% gesunken. Bisschen mehr Nüchternheit und Realismus. Und ich halte es für richtig und wichtig, dass wir in Anbetracht von Putins brutalem und menschenverachtendem Angriffskrieg 100 Milliarden Euro in einem Sondervermögen bereitstellen. Wir machen Deutschland klimaneutral. Wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, das Ahrtal wieder aufzubauen. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir jemals in der Menschheit gestanden haben. Ihre Glaubwürdigkeit, Herr Merz, wenn es um die Commerzbank geht, ist jedenfalls irgendwo tief im Marianengraben. Vielleicht hat BlackRock ja ein U-Boot im Portfolio, das Sie da mal suchen können.
Ja, das waren jetzt also mal 90 Sekunden Thorsten Rudolph im Bundestag. Nicht ganz chronologisch, sage ich dazu. Es war eine Auswahl, aber ich finde, die gibt ganz gut wieder, meinem Eindruck nach, wie sie im Parlament aufgetreten sind, was sie angesprochen haben und auch, wie es sich ein bisschen entwickelt hat. Also ich hatte da schon das Gefühl eines Verlaufs. Am Anfang kommt da der Neuling im Parlament aus dem Finanzministerium relativ solide daher. Früher hätte man vielleicht gesagt, ja, ein klassischer Soze. Und mit der Zeit, wo dann auch die politische Lage angespannter wurde, war dann auch Kommando-Attacke immer öfter angesagt. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, wenn man zum ersten Mal da vorne hingeht an dieses Pult und da eine Rede halten muss und weiß, das wird jetzt auf Phoenix übertragen und sitzt da, das ist ja viel kleiner, als es im Fernsehen aussieht. Also die Kollegen sitzen da 3-4 Meter entfernt, auch von der Opposition, und was man auch nicht so mitkriegt im Fernsehen, da ist ja viel Reingerufe und ist ja ein gewisser Lärmpegel auch. Da ist man schon nervös. Also bei mir war das Adrenalin bis zum Hals bei der ersten Rede, und das wird dann langsam besser.
Ist denn die Debatte im Bundestag in der Regel überhaupt eine Debatte, die den Namen verdient? Denn es ist ja so, in der Regel stimmen alle mit ihren Fraktionen ab. Man weiß schon vorher, was man für richtig hält. Dieser Austausch ist wahrscheinlich mehr für die Öffentlichkeit und mehr für das, ich nenne es jetzt mal, Getöse, als wirklich für die Entscheidungsfindung gut, oder?
Na, ein bisschen ist das so. In den Ausschüssen, die vielfach auch nicht öffentlich tagen, ist die Diskussion dann deutlich differenzierter oft und geht auch deutlich mehr ins Detail. Aber darum geht es ja nicht in so einer Debatte. Und da gibt es auch sehr klare Redezeiten. Sie haben dann als Redner 3, 4, 5, 6 Minuten. Da läuft so eine kleine Uhr in dem Pult ab. Und wenn Sie wissen, Sie haben einfach nur 4 Minuten und müssen in dieser Zeit Ihre Kernbotschaften unterbringen, und zwar so, dass das verstanden wird, dass das ankommt, dass das überhaupt auch wahrgenommen wird, dann müssen Sie schon gucken, wie machen Sie das eigentlich. Und insofern geht es dann in diesen Reden drum, wirklich die Kernbotschaften auch herauszuarbeiten. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Ich glaube, je länger man das macht, desto besser auch. Und aber das ist ein Prozess. Also für mich war es jedenfalls ein Prozess, und ich habe da viel gelernt in den 3,5 Jahren.
Wir wollen nochmal zurückkommen auf die Frage der Schuldenbremse, der Schuldenstreit, so nenne ich jetzt mal das Ganze. Natürlich ist der Kontext wichtig zu sagen, dass diese Regierung angetreten ist mit Plänen und nicht ahnen konnte oder zumindest, nicht wissen konnte, sagen wir mal, dass es einen Ukraine-Krieg geben würde. Die Frage stellt sich aber schon, ob man viel schneller hätte umswitchen müssen, einlenken und das Regierungshandeln und auch das Haushaltsdenken auf ganz andere Füße stellen, weil man in einer ganz anderen Welt aufgewacht ist im Februar 22, als man sich das im Herbst 21, als die Bundestagswahl war, vorgestellt hat. Hätte die Koalition da früher ganz andere Seiten aufziehen müssen, auch haushalterisch?
Ich glaube, das greift zu kurz. Ich höre das Argument immer wieder, aber ich finde das nicht tragfähig, sondern wir müssen, glaube ich, wirklich realisieren, wir haben in diesem Land seit 25 Jahren, wie das immer heißt, negative Nettoinvestitionen. Das heißt, wir leben von der Substanz. Wir verzehren unser Vermögen.
Mhm. Vielleicht nochmal kurz für alle, die nicht Volkswirt sind, also negative Nettoinvestitionen. Also
normalerweise sagt man ja, man muss in jedem Unternehmen zur Instandhaltung bestimmte Mengen aufbringen, damit dann die Maschinen etc. In einem gewissen Zustand erhalten werden und man weiter produzieren kann. Wenn man das nicht macht, verfrühstückt man nach und nach über die Zeit sein Vermögen. Und wir haben das in Deutschland eben gemacht, 25 Jahre lang. Wir sehen das beispielsweise an unseren Straßen. Wir haben 4.500 Autobahnbrücken, die marode sind und saniert werden müssen. Wir haben eine Schiene, also eine deutsche Bahn. Wir haben das ja alle bei der Europameisterschaft gemerkt, selbst die Engländer lachen uns aus, was die deutsche Bahn angeht. Die Engländer, wenn man in England war und den Nahverkehr benutzt hat, der weiß, was das heißt.
Warum findet der Lindner und in Abstufung auch der Merz, Schulden sind so schlimm und der Rudolf sagt, ja, Schulden, da kommen wir schon mit klar?
Naja, der Merz ist da ja in der CDU auch relativ alleine. Die meisten CDU-Ministerpräsidenten sagen, wir brauchen dringend diese Investitionen. Auch der Merz bestreitet nicht, dass wir diese Investitionen brauchen. Er sagt nur nicht, wie er es finanzieren will. Es gibt immer nur drei Möglichkeiten. Entweder sie machen es über Schulden, sie machen es über höhere Einnahmen, hat er auch ausgeschlossen, oder sie müssen halt radikal kürzen. Und wir reden schon von einem Investitionsvolumen von 40, 50 Milliarden im Jahr. Das kriegen sie nicht gekürzt in diesem Bundeshaushalt. Sodass die Frage offen bleibt, wie er eigentlich diese Investitionen finanzieren will. Und das ist ja jetzt keine sozialdemokratische Vorstellung, dass wir diese Investitionen brauchen. Der Bundesverband der deutschen Industrie, und der ist nun wirklich keiner sozialistischen Umtriebe verdächtig, der fordert dringend diese Investitionen. Und der hat die auch beziffert mit über 400 Milliarden, die in den nächsten 10 Jahren dringend notwendig sind. Insofern bin ich da jetzt, ist das jetzt keine SPD-Vorstellung vom Rudolf oder einigen anderen, die das unbedingt wollen, sondern es ist zwingend erforderlich, wenn wir ein wohlhabendes, führendes Industrieland bleiben wollen.
Wenn diese, ich sag mal, nicht ausreichend erfolgte Kurskorrektur, das ist der Vorwurf, der von der Opposition an Sie herangetragen wird, wenn das nicht das Hauptproblem war, wir sehen aber am Ende, wir stehen alle gemeinsam vor diesem Scherbenhaufen und ich denke mal, auch wenn es eine Rolle spielt, es wird auch nicht ausreichend zu sagen, naja, die Liberalen, die waren halt so doof und so egoistisch. Was war es am Ende und vor allem, das ist ja dann die wichtigere Frage, wie kann die nächste Regierung, an der die SPD beteiligt sein möchte, gerne stabiler sein?
Na, um die beiden Fragen zu beantworten, also ich habe das strategisch bei der FDP nicht verstanden. Die hatte die Wahl, die letzte, eigentlich sehr erfolgreich bestritten und hatte neben soliden Finanzen auch andere Themen, die ist insbesondere wegen Digitalisierung, wegen Bildung, wegen Forschung und so Themen gewählt worden. Und die hat sich in den letzten 3,5 Jahren thematisch immer mehr verengt auf diese ultraorthodoxe Auslegung der Schuldenbremse. Inwieweit das strategisch clever war, muss die FDP beantworten. Aber das war am Ende dann schon der Punkt, wo sich insbesondere Lindner nicht bewegt hat, muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen, und seine eigene Partei in Geiselhaft genommen hat. Wie kann das verhindert werden? Ich bin relativ überzeugt, auch Merz hat ja letztens Signale gegeben, wegen Investitionen kann man über gegebenenfalls über die Schuldenbremse auch reden. Vorher müssen wir eine Aufgabenkritik machen und Bürokratie abbauen. Da bin ich ja völlig dabei. Natürlich müssen wir eine Aufgabenkritik machen, natürlich müssen wir Bürokratie abbauen. Das wird nur in Anbetracht der Summen, die wir tatsächlich brauchen in den nächsten Jahren, bei weitem nicht reichen. Und falls es dazu kommen sollte, dass es eine rot-schwarze Koalition geben sollte, bin ich überzeugt davon, eine der ersten größeren Maßnahmen, die umgesetzt werden, wird eine sein, die genau diese Investitionen möglich macht.
Das werden wir möglicherweise gegebenenfalls dann überprüfen können, ob das so eintritt. Bevor wir diese Zukunftsszenarien nochmal in den Blick nehmen, noch ein Wort zu Ihrer persönlichen Bilanz. Die Frage, die geht gerne auch an Sie. Gibt es Abstimmungen, gibt es Reden, gibt es Momente im Parlament, die Ihnen besonders wichtig sind aus der vergangenen Legislaturperiode, die Sie besonders in Erinnerung haben?
Ja, gerade wenn es die erste Legislaturperiode ist, also besonders in Erinnerung die Wahl des Bundeskanzlers, wenn man die mitmachen darf. Wir hatten in dieser Legislaturperiode dann kurz danach die Wahl des Bundespräsidenten, also in der Bundesversammlung. Das war auch etwas, was mir immer in Erinnerung bleiben wird. Dann gab es natürlich ein paar Abstimmungen, die ich im Gedächtnis habe, beispielsweise die zum 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, Grundgesetzänderung. Das war schon wirklich tatsächlich die Entscheidung zur Zeitenwende, die auch wirklich notwendig war.
Und die auch sehr breit getragen wurde.
Ganz breit getragen wurde und völlig zu Recht, wenn Sie mich fragen. Und dann gab es jetzt kürzlich noch die Entscheidung zum Schutz des Verfassungsgerichts für den Fall, dass wie in anderen Ländern rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien doch irgendwann an die Macht kommen sollten oder jedenfalls Einfluss auf Entscheidungen bekommen sollten an der Stelle, finde ich wichtig. Und was eine Entscheidung, die mir persönlich auch sehr wichtig war, war das Startchancenprogramm. Es ist in Deutschland immer noch so, dass ich glaube über 8% der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen. Und das mit allen Folgewirkungen, keine Ausbildung, schlechte Jobs, Altersarmut, mehr Krankheiten, mehr Kriminalität. Und ich glaube, das ist auch einfach ein ungenutztes Potenzial, was wir haben. Und das ist auch ein Skandal, dass das immer noch so viele sind. Und dass wir jetzt da investieren mit dem Startchancenprogramm in 4000 Schulen, die es am nötigsten haben, damit wir gerade da die Schülerinnen und Schüler auch befähigen, dass sie einen Abschluss machen können. Zusammen mit den Ländern übrigens, Bund und Länder stellen da zusammen 20 Milliarden zur Verfügung in den nächsten 10 Jahren. Das war so eine Entscheidung, über die ich mich sehr gefreut habe. Die behalte ich auch auf jeden Fall in Erinnerung.
Wo haben Sie sich geirrt?
Ach, geirrt ist, glaube ich, auch da das falsche Wort. In den parlamentarischen Prozessen werden ja viele Gesetze einfach nochmal sehr intensiv überarbeitet. In der Regel dann eben von den Fachpolitikern. Und die empfehlen dann der Fraktion eben, wenn die Verhandlungen erfolgreich waren, die Annahme in der Form. Da ist man nicht immer mit jedem Absatz einverstanden oder hätte sich das eine oder andere auch anders vorstellen können. Aber wenn man im Großen und Ganzen einverstanden ist, in so einem Fall kann man da auch guten Gewissens zustimmen. Wenn ich sagen würde, wo war der Punkt, wo man im Nachhinein, wie gesagt, im Nachhinein ist man immer klüger, wo man vielleicht stärker hätte darauf dringen müssen, dass man doch eine Entscheidung trifft, war nach dem Verfassungsgerichtsurteil, als es um die Entscheidung um den Bundeshaushalt 24 ging, die Zeit auch, wo die Bauernproteste waren, da hätte man, glaube ich, die Diskussion, die wir dann das ganze Jahr 24 geführt haben, einmal führen müssen und dann entscheiden müssen. Da wäre, glaube ich, auch der Zeitpunkt gewesen, wo man es auch noch hätte entscheiden können.
Aber mehr im Sinne eines anderen politischen Stils, einer anderen Debattenführung als jetzt konkret andere Entscheidungen?
Naja, das wäre schon eine andere Entscheidung dann gewesen. Also hätte man beispielsweise entschieden, die Schuldenbremse auszusetzen für alle Gelder, die für die Ukraine zur Verfügung gestellt werden, dann hätte man im Haushalt 24 nicht die Probleme gehabt und hätte auch im Haushalt 25 nicht die Probleme gehabt. Dann hätte die Koalition sehr wahrscheinlich bis zum Ende gehalten. Und wir würden heute nicht hier sitzen, kurz vor der nächsten Bundestagswahl. Ich glaube, das wäre rückblickend, das habe ich damals auch nicht so gesehen. Insofern habe ich mich da auch geirrt. Ich fand den Weg, den man da gegangen ist, von Seiten der Regierung auch und dann im Parlament, dem Vorschlag der Regierung gefolgt ist, fand das gut vertretbar. Aber da würde ich im Nachhinein sagen, das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo man diese grundsätzliche Differenz hätte ausdiskutieren müssen. Und wenn man da nicht zu einer Einigung gekommen wäre, dann hätte man damals den Weg schon suchen müssen und die Wählerinnen und Wähler entscheiden lassen müssen.
Wir gucken mal kurz aufs Nachbarland. Auch in Österreich ist jetzt die Parallele sozusagen erkennbar, dass mitunter an Haushaltsfragen gescheitert ist, eine demokratische Regierung zusammenzustellen. Damit meine ich eine Regierung aus drei Parteien, die sich also ganz klar demokratisch geben. Das ist dort nicht gelungen. Jetzt wurde ein Rechtsextremist mit der Regierungsbildung beauftragt. Was tun Sie politisch als Haushaltspolitiker, damit wir eine solche Situation nicht in x Jahren vielleicht selber einmal in Deutschland erleben?
Ja, ich glaube, in Österreich ist das Problem schon, dass wenn es jetzt zu einer Koalition zwischen FPÖ und ÖVP kommen sollte, also zwischen den Rechtsextremen und der Volkspartei, das wäre ja die dritte in dieser Konstellation. Das wäre die erste Unterführung der FPÖ, aber es wäre dann zum dritten Mal eine solche Rechtsregierung. Die ist in Österreich damit politisch schon seit einiger Zeit nicht ausgeschlossen. Das hat dann zur Folge, dass diese Koalitionsverhandlungen, die mit SPÖ und also den Sozialdemokraten und den liberalen Neos geführt wurde, dass die dann auch im Interesse einiger aus der ÖVP nicht zum Erfolg geführt worden sind und Kanzler Nehammer gescheitert ist. mit diesem Versuch, eine solche Koalition zu bilden, weil es eben auch eine Alternative gab, nämlich mit den Rechtsextremen zusammen zu gehen. Das ist Aufgabe der konservativen Partei, diese Entscheidung zu treffen. Insofern in Deutschland Aufgabe der CDU. Die hat es ausgeschlossen. Ich hoffe, das gilt und gilt auch in Zukunft. Der Versuch der ÖVP, die FPÖ klein zu halten, indem man sie einbindet, ist offenkundig gescheitert. Insofern sollte man sowas in Deutschland gar nicht erst versuchen. Insofern ist das auf der Seite sozusagen nicht Sache der SPD. Ich glaube, was wir gerade als Haushaltspolitiker dann schaffen müssen, egal wie die nächste Regierung aussieht, und wenn wir als SPD daran beteiligt sind, sind wir da auch in der Verantwortung. Wir müssen gucken, dass wir die notwendigen staatlichen Aufgaben nachhaltig finanziert bekommen, dass wir das so tun, dass wir solide Staatsfinanzen beibehalten. Und da kommt es ja nicht auf den absoluten Schuldenstand an, sondern auf die Schuldenquote. Also wie hoch sind die Schulden eigentlich im Verhältnis zu unserem Vermögen? Das sind diese berühmten 60% aus den Maastricht-Kriterien der Europäischen Union. Das ist ein ganz guter Wert dafür, dass man eine solide Schuldenquote hat. Also vielleicht zum Vergleich, in Deutschland war die nach der Wirtschafts- und Finanzkrise bei 81%. Inzwischen sind wir trotz aller Krisen in diesen ganzen Jahren wieder auf 64% runter. Wir haben die niedrigste von allen G7-Ländern mit Abstand. Insofern haben wir da solide Finanzen und mein Anspruch ist es auch immer, dass wir die behalten, aber dass wir eben die notwendigen Ausgaben, die wir als Staat tätigen müssen, und dazu gehören eben auch die notwendigen Investitionen, damit wir einfach einen funktionierenden Staat haben. Wenn Sie zu den Reichsten gehören, dann haben Sie es nicht nötig, dass der Staat funktioniert. Aber für alle normalen Menschen, die zur Arbeit gehen, ihre Kinder in die Schule schicken, ihre Eltern möglicherweise pflegen müssen, die sind darauf angewiesen, dass der Staat funktioniert. Und deswegen müssen wir diese Investitionen dann auch tätigen. Ich glaube, auch darauf kann man sich einigen. Da gibt es auch in der CDU ganz, ganz viele, die das gar nicht anders sehen. Und bei den Grünen auch. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, sich darauf zu einigen. Und dass man dann, wenn man da sich grundsätzlich geeinigt hat, eben auch sehr stabilen Koalitionsvertrag abarbeiten kann und dann eine stabile, zuverlässige Regierung aufstellen kann.
Sie haben auch auf die soziale Spaltung angespielt. Ein Thema, was natürlich gerade die Nichtvermögenden in der Gesellschaft besonders umtreibt, ist das Thema Wohnen. Und aus dem Bereich kommt auch die letzte Frage für unser Interview heute. Stichwort aus dem Wahlkreis.
Das Ziel der Bundesregierung lautet 400.000 neue Wohnungen pro Jahr in ganz Deutschland. Um die Ziele aus Berlin zu erfüllen, müsste Rheinland-Pfalz pro Jahr mindestens 20.000 Wohnungen bauen. In der Statistik.
Ja, in Koblenz ist auch eine Direktion der BIMA, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die baut auch viel, auch große, prestigeträchtige Projekte in Koblenz. Sanierung des Koblenzer Schlosses ist da natürlich vielen ein Begriff. Sie selbst sind im Verwaltungsrat der BIMA und Sie haben im Bundestag gesagt, die BIMA ist ein schlafender Riese. 2 Jahre später hat Ihr Parlamentskollege Oster gesagt, die BIMA ist ihm zu schläfrig. Das fanden Sie dann aber unsachliche Kritik. Wer hat denn jetzt beim Thema BIMA und den Investitionen, die diese tätigt, gepennt? Denn die Zahl ist, glaube ich, auch vielen Koblenzerinnen und Koblenzern gerade noch im Hinterkopf. Es gibt 300 BIMA-Wohnungen in Koblenz, die einfach leer stehen.
Ja, ich glaube, diesen Ausdruck mit dem schlafenden Riesen habe ich gebracht in der Diskussion im Bundestag, als wir das BIMA-Gesetz geändert haben. Wir haben nämlich Ende 22 aus der Erinnerung das BIMA-Gesetz geändert, genau um die BIMA aufzuwecken an der Stelle. Mit den Wohnungen muss man einfach die Geschichte der BIMA kennen und bis 2017, 18 war die BIMA angehalten, die BIMA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ihren Wohnungsbestand zu verkaufen, zu privatisieren. Und dieser Wohnungsbestand wurde von Dritten bewirtschaftet, die da auch, weil es kein Geld für die Instandhaltung gab, der dann immer mehr verfallen ist. Insofern erklärt sich, dass die extrem viele sanierungsbedürftige Wohnungen haben. Ab 2018 wurde umgesteuert. Die mussten erstmal überhaupt entsprechende Verwaltungseinheiten aufbauen, überhaupt damit sie diesen Wohnungsbestand entsprechend wieder pflegen, modernisieren können. Mir ging das zu langsam. Ich habe das auch immer wieder angesprochen. Ich bin froh, dass wir in der Verwaltungsratssitzung im September war es gewesen, ein Sofortprogramm beschlossen haben, der BIMA, um die, in ganz Deutschland sind es 5000 Wohnungen, die sanierungsbedürftig sind bei der BIMA, dass die in den nächsten 2 Jahren dann auch saniert sind und zur Verfügung stehen, gerade auch die Koblenzer Wohnungen. Man muss dazu noch wissen, die BIMA vermietet im Rahmen der, das nennt sich Wohnraumfürsorge, die vermietet Wohnungen in erster Linie an Bundesbedienstete. Und nur wenn es keine Bundesbediensteten gibt für eine Wohnung lokal, dann wird die auch auf den freien Markt gegeben. Aber die ist nicht dazu da, bisher jedenfalls, dass sie für den freien Markt Wohnungen anbietet.
Aber und es entlastet.
Es entlastet natürlich den Wohnungsmarkt. Natürlich. Und deswegen bin ich auch froh, wir haben ja auf der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz große Siedlung, Kratzkopfer Hof, wo die BIMA jetzt wirklich einen dreistelligen Millionenbetrag investiert, um Wohnungen zu sanieren, um aufzustocken Gebäude, um neue Gebäude zu errichten. Und natürlich entlastet das den Koblenzer Wohnungsmarkt. Auch wenn da die vielen Bundesbediensteten in Koblenz diese Wohnungen nutzen, entlastet das halt an anderer Stelle. Insofern bin ich schon ganz froh, dass die BIMA 178 Millionen fürs Koblenzer Schloss, Kratzkopfer Hof in Pfaffendorf, am Koblenzer Hof sind wir auch dran. Wir haben den Neubau am Bundeswehrzentralkrankenhaus. Also Koblenz steht da schon ganz gut im Fokus inzwischen und da sind jetzt auch gerade im letzten 1,5 Jahren viele gute Entscheidungen gefallen für Koblenz. Ich hoffe sehr, dass das auch so weitergeht.
Wir haben einiges abgearbeitet, von dem Bundeshaushalt bis zu Wohnungsprojekten in Koblenz. Thorsten Rudolph, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank von mir.
Das war RZ Inside vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Teil 2: Die Thorsten Rudolph Bilanz. Im ersten Teil habe ich gesprochen mit Josef Oster, CDU. Wenn ihr keine Folge unseres Podcasts verpassen wollt, abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Mein Name ist Finn Holitzka und ich bedanke mich fürs Zuhören.